werfen wir in den letzten paar Minuten, die wir haben, noch einen Blick auf die Schöpfung des Menschen. Etwas noch weit herausragenderes entdecke ich bei der Erschaffung des Menschen, wie ich an keiner anderen Stelle ausgesprochen finde. Schreibt Origenes und er zitiert dann aus der Schöpfungsgeschichte: Und Gott schuf den Menschen, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Dies finden wir weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei der Sonne und Mond festgehalten. Unter diesem Menschen, von dem die Schrift sagt, er sei nach dem Bilde Gottes erschaffen, verstehen wir gewiss nicht den Leiblichen. Denn nicht die leibliche Gestalt enthält das Bild Gottes, und beim leiblichen Menschen heißt es nicht, er sei erschaffen, sondern geformt worden, wie es im Folgenden berichtet wird. Im Folgenden ist Genesis 2. Müssen wir uns gleich nochmal genauer klar werden, was da in Origenes vorgeht. Die Schrift sagt nämlich, und Gott formte den Menschen. Das sagt sie in Genesis 2. Das heißt, er bildete ihm aus dem Schlamm der Erde. Afar min ha-Adama, aus dem Staub der Adama. Der Mensch wird in Genesis 2 gebildet aus dem Staub der Adama. Und in Genesis 1 ist davon nicht die Rede. In Genesis 1 heißt es nur, der Mensch ist zum Bild und Ähnlichkeit Gottes geschaffen. Der aber, der nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde, ist unser innerer Mensch, sagt Origenes, unsichtbar, unkörperlich, unverderblich, unsterblich. Also das heißt, diese berühmte Aussage, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, versteht Origenes auf den inneren Menschen, wie er hier schreibt, also auf den geistigen Menschen, jedenfalls nicht auf die Leibesgestalt, nicht auf die materielle, physische Leibesgestalt. Da sagt er, das wird ja gerade in Genesis 2 berichtet, wo der Mensch aus Erde geschaffen wird. Das ist interessant im Hebräischen, also Origenes hat ja auch Sprachen studiert und einen Vergleich verschiedener Übersetzungen zusammengestellt, dass im Hebräischen in Genesis 1 der Mensch, Adam ist der Mensch, Adam ist nicht der Vorname des ersten Menschen, sondern Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Und in Genesis 1 wird Mensch, Adam, verbunden mit Ähnlichkeit, Dama. Ähnlichkeit, Bild und Ähnlichkeit. Ähnlichkeit ist im Hebräischen Demut. Da steckt Dama drin. Dama, ähnlich sein. Also der Mensch ist ähnlich, Gott ähnlich. Also das heißt, in Genesis 1 wird das Wort für Mensch quasi etymologisch abgeleitet von ähnlich sein. Na, wem ist der Mensch ähnlich in Genesis 1? Er ist Gott ähnlich. Er ist das Bild Gottes eben. Und Origenes sagt, also das dürfen wir jetzt nicht im leiblichen Sinne verstehen, sondern ja, jetzt habe ich natürlich wieder Swedenborg im Kopf. Swedenborg würde sagen, dass der Mensch Bild Gottes ist, bedeutet zunächst mal im tiefsten Sinne, da sind wir wieder bei seiner hochgeistigen Auslegung, also ihr könnt das jetzt mir schon entgegenrufen, weil da kommt nichts anderes raus, als was ich euch eben schon gesagt habe. Wenn der Mensch Gott ähnlich ist, was heißt das? Im Menschen soll sich Liebe und Weisheit darstellen, nicht wahr? Und zwar die Liebe in seinen Taten und im Willen. Und die Weisheit in seinem Verstand und seiner Erkenntniskraft halt. Also weil Gott Liebe und Weisheit ist, heißt Bild Gottes, sein Liebe Weisheit werden. Wir sagen ja auch, der Mensch ist ein Unmensch, wenn er also ein Terrorist ist oder ein Verbrecher, obwohl er immer noch die Leibesgestalt hat. Er ist ein Unmensch eben, weil sich Liebe und Weisheit nicht in ihm zeigen. So deutet Swedenborg das. Und in Genesis 2 wird Adam abgeleitet von Adama, von der Erde. Also das heißt, da haben wir den anderen Pol, der Mensch als ein Irdischer. Also in Genesis 2 müsste Adam eigentlich übersetzt werden als Erdling. Der Erdling wird geschaffen aus dem Staub der Erde. Wenn ihr sozusagen die Schriften Swedenborgs und Lorbers kennt, die ihr ja kennt, dann wird diese doppelte Ableitung von Adam, eines Teils als Gott ähnlich und andererseits als mit der Adama der Erde in Verbindung bringen, so interpretiert, dass der Mensch das Zwischenstück ist zwischen der natürlichen Schöpfung und der geistigen Schöpfung. Bezogen auf die natürliche Schöpfung ist er die Krone der Schöpfung, weil er eben mineralreich, pflanzenreich, tierreich, Mensch, und bei Menschen ist Sprache und ethisches Bewusstsein, deswegen ist er im physischen Raum die Krone der Schöpfung. Er hat einen Bezug zur Erde, zur Erdpyramide, zur Physis, aber er ist im Bereich der Physis dann eben sozusagen der Abschluss. Also der Mensch als Erdling, aber als sozusagen die Spitze dieser Erdpyramide, könnte man sagen. Und umgekehrt betrachtet ist der Mensch das Fundament, die unterste Stufe einer geistigen Schöpfung. Die nächste Stufe ist der Engel. Ja, so steht der Mensch an der, wie wenn man so eine Bergwanderung macht und so eine Gratwanderung macht, nicht wahr? Rechts könnte er runterfallen und irdisch werden und links könnte er, eigentlich muss ich jetzt sagen, aufsteigen und ein Engel werden. Also der Mensch ist an der Wasserscheide zwischen Materie und Geist, nicht wahr? Und das sind genau die beiden Ableitungen des Wortes Adam. Einesteils ist der Mensch ein Erdling und andererseits ist er derjenige Erdling, in dem sich die Geistkräfte Gottes, letztlich Liebe und Weisheit, abbilden und realisieren können. Und Origenes und andere frühchristliche Ausleger legen nun, und das hat eine gewisse Stimmigkeit, würde ich sagen, Genesis 1 auf das Geistige des Menschen ab, in dem der Mensch eben das Bild Gottes ist. Und Genesis 2, sagen sie dann, ist jetzt, dass diese Idee des Menschen, nicht wahr, das Bild Gottes, die Idee von dem, was Menschsein wesentlich bedeutet, das wird am Anfang geschaffen sozusagen. Die sind ja alle auch ein bisschen Platoniker. Und Genesis 2 ist dann eben der Bericht, wo diese Idee geformt wird aus dem Schlamm der Erde, wo also der biologische, irdische, physische Mensch hervortritt, nicht wahr? Das ist eigentlich eine Auslegung, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Swedenborg setzt allerdings den Akzent etwas anders und ich muss mir mal überlegen, das kann ich jetzt aber hier nicht mehr machen, weil jetzt die Zeit abgelaufen ist. Swedenborg sagt eben, Genesis 1 berichtet eben von dem geistigen Menschen, würde auch ganz gut passen, der geistige Mensch, das Bild Gottes, und Genesis 2 und 3 berichtet dann eben vom himmlischen Menschen. Das ist jetzt etwas schwieriger zu vereinen mit der Einsicht, die man bei den Kirchenvätern findet. Aber Swedenborg geht von dem Paradies aus und vom Schabbat aus und vom Ruhetag Gottes aus und sagt, nachdem sozusagen Genesis 1 abgeschlossen ist, ruht Gott ja von seinem Werk. Und diese Ruhe deutet er in dem Sinne, dass er sagt, dass Gott im Menschen zur Ruhe kommt, weil der Mensch nicht mehr störend dazwischen funkt. Ich habe ja immer das Beispiel, Ruhe heißt nicht Untätigkeit, sondern man kann nur mit einer ruhigen Hand sauber schreiben. Wer so einen Tremor hat, nicht wahr, und anfängt zu schreiben, da ist die Eigenbewegung der Hand drinne. Und deswegen kann der Geistimpuls, der eigentlich ein Wort schreiben will, der kann sich nicht mehr rein durchsetzen, weil die Hand eine Eigenbewegung hat. Nur mit einer ruhigen Hand kann ich sauber schreiben. Aber ruhige Hand heißt nicht eine untätige Hand. Nicht wahr? Schabbat heißt nicht, dass wir träge sein sollen und nichts tun. Deswegen war Jesus am Schabbat tätig, weil er gerade in der Ruhe den Gottesimpuls verwirklichen kann. Das haben die aber damals nicht verstanden, weil die Ruhe mit Untätigkeit gleichgesetzt haben. Also Ruhe heißt, dass der Mensch in seinem eigenen zur Ruhe kommt und damit der Geistimpuls Gottes wirken kann durch den Menschen. Und das ist die Ruhe des siebten Tages. Und das wäre jetzt nach Swedenborg eben der himmlische Mensch, in dem eben der Versuchungskampf aufgehört hat. Genesis 1 stattet den Menschen ja noch mit dem Herrschaftsauftrag aus. Das heißt, er soll die Tiere niedertreten. Da ist im Hebräischen ein Wort verwendet, was eigentlich nicht nur herrschen heißt, sondern dominieren, niedertreten heißt. Das heißt also, er soll sozusagen seine Triebsphäre beherrschen, aber die muckt auf sozusagen. Es ist immer noch der Kampf da. Der Mensch in seinem eigenen ist noch nicht in den Schabbatfrieden hineingekommen. Da sind noch Kämpfe da. Und eben mit Genesis 2 und dem Paradies ist dann der Zustand erreicht, wo eben der Mensch in seinem eigenen zur Ruhe gekommen ist und damit Gott sozusagen in der Unschuld des Menschseins friedlich zur Darstellung kommen kann. Jetzt werdet ihr sagen, jetzt kommt aber die Sache mit dem Sündenfall, weil diese Unschuld ist die Unschuld der Kindheit, nicht wahr? Das ist dem Menschen der ältesten Kirche gegeben sozusagen, aber die sind nackt und schämen sich nicht, und nackt und sich nicht schämen, das machen die Kinder. Ne? Die sind nackt und schämen sich nicht. Also das heißt, dieser erste Zustand ist noch nicht zu halten, weil er sozusagen der Zustand der Unschuld der Kinder ist, dass wir müssen so vom Baum der Erkenntnis naschen, eigene Erfahrungen machen und dann erst den langen Weg jenseits von Eden gehen, bis sie dann irgendwann wieder ins neue Jerusalem kommen. Und da sind ja wieder Paradiesmotive zu finden halt. Also das heißt, Swedenborg kann seine Interpretation eigentlich auch ganz gut begründen. Man müsste jetzt mal an der Stelle versuchen weiterzudenken und sich zu überlegen, der geistige Sinn, der ist ja nicht eindimensional. Der geistige Sinn ist immer sehr vielschichtig, weil er eben letztlich der göttliche Sinn ist. Und der göttliche Sinn ist unendlich und sehr vielschichtig. Ob man eben auch solche Aspekte zusammenbringen kann. Der himmlische Mensch könnte vielleicht ja auch wirklich nur der Mensch sein, der sozusagen gerade, weil er durchlässig ist, für den Geistimpuls und ihn bis in die äußerste Ebene nichts mehr stört, eben auch der Mensch wird, der den Geistimpuls vollständig verleiblicht, könnte man vielleicht sagen. Und dann wäre man eigentlich schon auf einer Schiene, wo man jetzt die Erkenntnis von Origenes und die Erkenntnis von Swedenborg eventuell zusammenbringen kann. Also das sind dann auch so Möglichkeiten. Wenn man die Kirchenväter-Exegese also liest und jetzt nur Bestätigungen flacher Natur für Swedenborg sucht, dann sollte man es vielleicht nicht unbedingt so machen. Wenn man aber versucht, eben, wie ich es hier jetzt ansatzweise gezeigt habe, mal zu achten, wo sind hier Zwischenstufen, die man bei Swedenborg problemlos einziehen kann, wo sind interessante Divergenzen, die aber verschiedene Aspekte des ganzen Geschehens darstellen, dann befruchtet sich die geistige Auslegung der Kindkirche des Christentums, also der jungen Kirche, nicht wahr? Die Kirche der ersten Jahrhunderte ist sozusagen die Kirche in ihrer Kindheit, wo also spielerisch der Geistsinn ausprobiert wird, sozusagen. Dann befruchtet sich diese spielerisch Auslegung und Ahnung des geistigen Sinnes in der kindlichen christlichen Kirche eigentlich ganz gut mit derjenigen Swedenborgs. Und wir würden eben noch fähiger werden, diese hochgeistigen Erkenntnisse Swedenborgs vielleicht auch pädagogisch und didaktisch noch besser vermitteln zu können, wenn wir diesen volleren Klang mit einbeziehen könnten. Swedenborg allerdings erscheint mir immer wie der Leuchtturm, und insofern wie die Orientierung, die man haben muss, um Kurs halten zu können, wenn man selber nicht erleuchtet ist, nicht wahr? Dann braucht man irgendeinen Leuchtturm. Und mit dieser Hilfestellung kommt man dann durch dieses Fahrwasser der Kirchenväter-Exegese eigentlich ganz gut durch.